Ja, ich wünsche euch einen schönen guten Morgen. Ich wünsche euch einen schönen zweiten Advent. Wir steuern ja so langsam auch auf die Weihnachtszeit zu. Und ich möchte euch noch Grüße kurz ausrichten. Ich habe letzte Woche in der FEG gepredigt und davon soll ich noch herzliche Grüße mitnehmen. Letzte Woche war ja Markus Weisbart hier. Wir haben einen direkten Kanzeltausch gemacht. Er hat ja für euch gepredigt und ich war dort. Deshalb da schöne Grüße noch nachträglich von letztem Sonntag. Ja, und wir starten mit der Predigt. Ich habe euch, wie ihr es kennt von mir, oh, die Kinder soll ich noch runterschicken, ja, die Kinder bitte in den Gottesdienst. Ja, ansonsten starten wir. Ich habe euch, wie ihr es von mir kennt, heute mal wieder einen Schauspieler mitgebracht. Und da bin ich schon sehr gespannt, ob jemand den Namen drauf hat. Das Gesicht, der ein oder andere Filmkenner kennt die vielleicht so ein bisschen. Der Name, der ist ein bisschen schwieriger drauf zu kommen. Vielleicht haben wir jemanden, einen Filmkenner unter uns. Ich sehe keinen, der hier schreit. Also ich verrate es euch. Das ist Andy Broadway, sein Name. Und Andy Broadway hat ja in einem Film mitgespielt, der auch einen Oscar bekommen hat, nämlich Bester Film im Jahr 2002. Wisst ihr vielleicht, welcher Film das ist? Ja, da braucht man schon die Filmkenner. Diese Figur spielt er. Der Film heißt Der Pianist. Ja, jetzt fällt der Groschen bei manchen, genau. Der Pianist. In diesem Film spielt Andy Broadway die Figur Vladislav Spielmann. Oder Spielmann, ja. Und er spielt einen jüdischen Musiker, ein hochbegabter Klavierspieler, deswegen heißt der Film auch Der Pianist. Und das spielt zur Zeit, ja, als der Nationalsozialismus über Polen dann auch herfällt. Er selber wohnt dort in Polen. Und ja, wie das eben dann gang und gäbe war zu der Zeit für die Juden, war das eine lebensbedrohliche Situation. Viele wurden deportiert, viele starben auch und auch er fällt unter die Leute, die gefangen genommen werden, die ja in den Ghettos sich aufhalten müssen. Und es kommt im Verlauf des Films zu der Situation, dass ja, der Hauptmann, der Nazi-Hauptmann vor ihm steht und er dann eigentlich weiß, ja, das ist jetzt eigentlich so gut wie mein Todesurteil. Aber der Hauptmann sagt: Ich habe gehört, Sie können Klavier spielen, spielen Sie mir etwas auf dem Klavier. Er setzt sich ans Klavier und spielt so herzergreifend, dass der Hauptmann sagt, okay, du wirst nicht umgebracht, dich werde ich verteidigen mit meinem Leben, dich werde ich verstecken und bei mir behüten. Und was ich so imposant finde, und diese Geschichte basiert auf einem, ich glaube, auf einer tatsächlichen Begebenheit, dass dieser Mann, diese Figur in dieser Situation in der Lage ist, trotz dieser lebensbedrohlichen Umstände dennoch musizieren zu können, dennoch ein Lied spielen zu können, was ihm letztendlich das Leben rettet. Das Interessante ist, wenn wir heute uns den Bibeltext anschauen, da geht es eigentlich genau um denselben Sachverhalt. Da ist David in einer Situation, wo er lebensbedrohlich gefangen eigentlich ist. Und trotzdem stimmt er ein Lied an, woran er merkt, dass das ihm eigentlich sein Leben rettet. Und das Thema der Predigt heute, das lautet: Singen können mitten im Sturm. Und das ist das, was David da durchmacht. Und ich möchte mit euch Psalm 57 dazu anschauen. Und wir lesen einmal zusammen Psalm 57, einmal gesamt, ist nicht so lang der Psalm, von David, ein Miktam, als er vor Saul in die Höhle floh. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele und ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Ich rufe zu Gott, dem Allerhöchsten, zu Gott, der meine Sache hinausführt. Er wird mir vom Himmel Rettung senden, wird den zum Hohn machen, der gegen mich wütet. Gott wird seine Gnade und Wahrheit senden. Meine Seele ist mitten unter Löwen, ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zunge scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Mein Herz ist getrost, o Gott, mein Herz ist getrost und ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will Dialog singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Das ist der ganze Psalm 57. Ich habe euch zunächst nochmal für die Übersicht alles wieder mal auf eine Folie gequetscht und habe den Psalm in folgende Abschnitte eingeteilt. Die ersten Verse ist so diese Suche nach Schutz, die David beschreibt. Zweiter Abschnitt ist diese Realität der Bedrohung, die David anspricht. Und als dritten Punkt haben wir dann das Herz neu ausrichten, was David hier in den letzten Versen dann tut. Ja, und wir schauen uns mal den ersten Block dann an, diese Suche nach Schutz. Wir lesen schon in Vers 1, dass es von David ist und der Vers 1 beschreibt uns auch direkt, wie die Situation Davids hier ist. Ja, er flieht vor Saul in die Höhle und ja, ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr euch in eine Höhle begeben musst, aber das ist ja ziemlich dunkel dort, manchmal auch nicht so sauber und auch manchmal nicht gerade ungefährlich, wenn da ein Wildtier drin lebt oder ähnliches. Aber man kann sagen, David ist auf der Flucht in einem dunklen Loch versteckt. Er muss sich in ein schwarzes, dunkles Loch zurückziehen, weil er so in Lebensgefahr schwebt. Ja, ich habe mir gedacht, wie geht es denn Menschen, die auf der Flucht sind? Wie geht es denen innerlich? Was sind da so Zustände? Und da habe ich mal so ein paar ärztliche Befunde gelesen oder auch psychologische Befunde. Es ist so, wenn Menschen auf der Flucht sind, die eben in lebensbedrohlichen Situationen auf der Flucht sind, dann haben wir da einen sehr hohen Durchschnitt an Depressionen. Das ist so eine ärztliche Erkenntnis, die man hat. Man hat häufig Belastungsstörungen, also man hält gewisse Drucksituationen bei weitem nicht mehr so gut aus. Und man hat auch eine starke Verunsicherung und auch innerliche Verletzungen, je nachdem dann auch Traumata, je nachdem, ja, wo man, aus welcher Situation man da geflohen ist. Und ich finde es interessant, David ist davon nicht unbedingt, ja, sagen wir mal, freigelassen. Also David hat das vielleicht auch in gewisser Weise. Aber ich finde interessant, was ist denn das Erste, was David in seiner Situation tut, wenn wir diesen Psalm lesen? Er schreibt, sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn bei dir birgt sich meine Seele. Das ist der erste Satz, den David formuliert in diesem Loch. Und da merkt man, er wendet sich als erstes an Gott. Das ist das Erste, was er tut. Und ich finde, dass das auch so ein wichtiger Punkt ist, deswegen habe ich das auch als ersten Punkt schon direkt festgehalten, um mitten im Sturm singen zu können, müssen wir lernen, den Schutz bei Gott zu suchen, denn das hat höchste Priorität. Das ist das, was David verstanden hat. Es hat höchste Priorität, dass ich zu Gott komme, direkt zu Gott komme. Gott ist Davids erste Bewegung. Das ist das Erste, wo er sich hinbewegt. Und es ist nicht seine letzte Option. David versucht nicht erst selber klarzukommen oder ja, selber irgendwie das Problem zu lösen oder andere zu fragen, sondern er weiß, nein, Gott muss meine erste Station sein. Er darf nicht meine letzte Option sein, nicht mal die zweite. Sondern Gott muss als Erstes angerufen werden. Gott ist Davids erste Bewegung und nicht seine letzte Option. Und dann finde ich interessant, wenn David den nächsten Satz schreibt, was tut denn Gott? denn im Umkehrschluss? Ich nehme Zuflucht unter dem Schatten deiner Flügel, bis das Verderben vorübergezogen ist. Da sehen wir, Gott bietet David seine Flügel an. Er legt seine Flügel um David oder über David und sucht Schutz unter seinen Fittichen. Er bietet seinen Schutz an. Diese Flügel erinnern mich an etwas. Wenn ich so zurück ins Alte Testament denke und so über eine Situation nachdenke, wo sehe ich denn, dass Flügel über etwas herübergebreitet sind? Wisst ihr, was ich meine vielleicht? Die Bundeslade, genau. Und das finde ich doch interessant, hier mal ein Bild, so könnte sie vielleicht ausgesehen haben. Das sind Engel, die ihre Flügel schützend bereiten über das, was darunter ist. Und ich finde dieses Bild in diesem Zusammenhang so stark. Warum? Wo stand denn die Bundeslade? Wisst ihr das auch? Im Allerheiligsten. Im Innersten bei Gott. Man könnte sagen, das war der private Tresorraum Gottes. Ja, also Hochsicherheitstrakt. Da durfte niemand rein, nur einmal im Jahr eine ausgewählte Person, sonst niemand. Das war der absolute Hochsicherheitstrakt Gottes. Und da drin steht die Bundeslade. Und diese Bundeslade wird symbolisch gehütet von diesen Flügeln der Engel. So, ich weiß ja nicht, was ihr so in euren Tresor verstauen würdet, aber ich würde mal annehmen, das sind mit die wertvollsten Güter, die ihr wahrscheinlich besitzen würdet, in physischer Form. Und ich finde dieses Bild so stark, denn was macht es deutlich, wenn Gott seine Flügel über uns breitet, dann macht es eigentlich deutlich, dass wir für Gott unendlich wertvoll sind. Wir sind so wertvoll, dass er sich ganz nah bei uns haben will, in seinem privaten Tresorraum sogar, so wertvoll sind wir für Gott. Für Gott sind wir unendlich wertvoll. Um mitten im Sturm singen zu können, gilt es, den Schutz bei Gott zu suchen, und das hat höchste Priorität. In Matthäus 10, Vers 29, 31, da lesen wir das auch. Verkauft man nicht zwei Sperlinge um einen Groschen, und doch fällt keiner von ihnen auf die Erde ohne euren Vater. Darum fürchtet euch nicht, ihr seid viel mehr wert als Sperlinge. Den Schutz bei Gott suchen hat höchste Priorität, denn bei ihm finden wir wahren Wert und Geborgenheit. Das ist das, was wir als erstes aus dem Psalm mitnehmen können. Schutz bei Gott suchen hat höchste Priorität, denn bei ihm finden wir wahren Wert und Geborgenheit. Ich habe euch eine Geschichte mitgebracht. Es hat mit so einer Situation zu tun. Ihr seht, das ist vielleicht eine der schlimmsten Situationen, in der ein Mensch stecken kann. Es ist mitten im Krieg, alles zerstört, lebensbedrohlich, absolut schwierig da durchzustehen. Und da gibt es folgenden Bericht von der Front. Ein Soldat erzählt aus den Kämpfen an der russischen Grenze 1914, wie er verwundet auf einem Verbandsplatz lag, der plötzlich unter russisches Schrapnellfeuer kam. Die Verwundeten hatten wenig Hoffnung, mit dem Leben davon zu kommen, also las er den Psalm 91 für sich. Lesen Sie laut! Ließ ich eine leise Stimme neben mir hören, so las ich denn, wer unter dem Schirm des Höchsten sitzt, unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg, mein Gott, auf den ich hoffe. Da tönte es durch den Kanonendonner zu mir herüber, nochmals, so las ich denn, er wird dich mit seinen Fittichen decken, deine Zuversicht wird sein unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Einer, der weiter weg von mir lag, rief jetzt lauter, so fuhr ich fort, ob 1.000 fallen zu deiner Seite und 10.000 zu deiner Rechten, so wird es dich doch nicht treffen. So oft ich innehalten wollte, rief wieder einer: Bitte lesen Sie es noch einmal. So las ich es, denn immer wieder zu unser aller Trost: Er hat seinen Engeln befohlen über dir, dass sie dich behüten auf all deinen Wegen. Zuletzt konnte ich nicht mehr. Meine Stimme versagte, die Zunge klebte am Gaumen. Da kroch ein unter den Verwundeten liegender Offizier über die Leidgenossen hinweg zu mir hinüber und reichte mir seine Feldflasche. Leise flüsterte er mir ins Ohr: Hören Sie nicht auf, wir haben ja sonst nichts, woran wir uns halten können. So las ich immer weiter, manchmal mit eigenen Gebetsworten das furchtbare Dröhnen um uns herum übertönend. Als nach 2 Stunden die Beschießung unseres Platzes zu Ende war, alles in der Umgebung wie eine Wüste aussah, da stellte sich heraus, dass keiner von uns von einem Geschoss getroffen worden war. Das war eine Vorlesung, die Gott persönlich für uns gehalten hatte, über die Frage, ob es heute noch Wunder gibt. Hier ist ein Mann, hier sind Männer, die verstanden haben, sie müssen zu Gott. Hier kann jetzt nur noch Gott helfen und nichts sonst. Und sie durften erfahren, dass sie Geborgenheit bei ihm finden und dass sie wertvoll in Gottes Augen sind, weil er sie am Leben erhalten hat. Den Schutz bei Gott suchen hat höchste Priorität, denn bei ihm finden wir wahren Wert und Geborgenheit. Ja. Wir gehen ein bisschen weiter in Psalm 57, schauen uns den 2. Punkt an. Wir lesen nochmal: Meine Seele ist mitten unter Löwen. Ich liege zwischen Feuerbränden, wohne unter Menschenkindern, deren Zähne Speere und Pfeile und deren Zungen scharfe Schwerter sind. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Sie haben meinen Füßen ein Netz gestellt, meine Seele niedergebeugt. Sie haben eine Grube gegraben vor mir und sie sind selbst hineingefallen. Ja, ich finde es interessant, wie David mit dieser Bedrohung, in der er ja nach wie vor ist, wie er damit umgeht. Ja, ihr seht ja hier, er schreibt über die Feinde, er schreibt, wie bewaffnet die sind, welche Absichten sie haben, dass sie versuchen, ihm eine Falle zu stellen etc. Und ich habe mich so gefragt, wie geht denn David damit um? Was passiert hier? Wie geht David mit dieser Bedrohung von außen um? Bevor ich darauf aber eine Antwort finden möchte, habe ich mir gedacht, ich möchte mal schauen, wie gehen wir denn heutzutage damit um? Wir hier heutzutage, wie gehen wir mit Bedrohungen und Problemen von außen um? Und dazu habe ich mal so ein paar Statistiken gewälzt und habe Folgendes herausgefunden an Zahlen. In Deutschland erleben ca. 27-28% der Bevölkerung jährlich eine psychische Erkrankung. Jährlich. Ja, also merkt man daran, dass Leute sich dann ja vom Arzt krankschreiben lassen mit depressiven Zuständen oder ähnlichem. Daran kann man das so ein bisschen festmachen. Jährlich, das ist eine sehr hohe Zahl. Ja. Und diese Leute wurden befragt, denen wurden 2 Fragen gestellt. Das erste war die Frage, ob sie denn psychische Behandlung wahrnehmen oder seelsorgerliche Behandlung wahrnehmen. Und 24% der Betroffenen mit psychischer Erkrankung gaben an, komplett auf eine Behandlung zu verzichten. Also ein Viertel dieser Leute sagt, nee, will ich nicht. Nehme ich nicht in Anspruch, will ich nicht. Und diese Leute wurden auch gefragt, ob sie das Gefühl haben, dass viel über Depressionen offen gesprochen wird. Und davon hieß es, 77% der Befragten gaben an oder sind der Meinung, dass in der deutschen Gesellschaft nur sehr zurückhaltend über Depressionen gesprochen wird. Sehr zurückhaltend. Also 77%, das ist wirklich viel. Und man fragt sich dann natürlich, ja, warum ist denn das so? Warum spricht man denn nicht darüber, über diese psychische Erkrankung? Und der Grund ist, dass man Angst hat vor Ablehnung, Angst hat vor Ausgrenzung. Man hat Angst vor Vorurteilen. Man selber hat eine innere Scham, weil man sich auch eingestehen muss, ich selber bin krank, ich brauche Hilfe, ich bin am Boden. Und man hat auch Angst vor Konsequenzen, ne? Beruflich, dass man nicht mehr aussteigen kann oder dass man gefeuert wird oder auch sozial, dass man einen gewissen Stand in der Familie verliert oder ja, Freunde verliert deswegen. Das sind die Gründe, warum Leute ja, nicht über dieses Thema sprechen möchten in unserer Zeit heutzutage. Wenn man ein Fazit ziehen müsste, dann könnte man sagen, heutzutage hat das Thema Depression die starke Tendenz, totgeschwiegen zu werden. Das ist die Tendenz heutzutage in unserer Zeit. Es wird totgeschwiegen. Und jetzt kommen wir zurück zu David. Wie geht er damit um? Meine Seele ist mitten unter Löwen, ich lege zwischen Feuerbränden. Was mir auffällt an diesen Formulierungen ist, David benennt seine Umstände ungeschminkt. Er sagt genau, was los ist. Das ist das Erste. Hier Vers 10, kleine Vorschau. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will Dirlob singen unter den Nationen. Das macht deutlich, dass David damit offen umgeht. Er singt dieses Lied vor den Nationen sogar. Bitte versteht mich nicht falsch an dieser Stelle. Es geht nicht darum, dass ihr eure Ängste oder ja, vielleicht depressiven Zustände der ganzen Nation präsentiert. Das will ich nicht damit sagen. Aber es geht mir eher darum, offen damit umzugehen und zu wissen, okay, ja, ich muss Hilfe in Anspruch nehmen. Ich brauche das. Alleine kann ich das nicht. Ja. Es sollte nicht totgeschwiegen werden. Deswegen hier der Rat auch, sich wirklich an professionelle Hilfe zu wenden. Aber worum es mir geht, ist, dass David die Bereitschaft hat, offen damit umzugehen. Das ist das Wichtige, dass man bereit ist, offen damit umzugehen. Um mitten im Sturm singen zu können, müssen wir lernen, die Realität der Bedrohung auszusprechen. Das ist das, was David hier tut. Er sagt ungeschminkt, das ist meine Situation und er ist bereit, offen damit umzugehen. Um mitten im Sturm singen zu können, müssen wir lernen, die Realität der Bedrohung auszusprechen. Was macht das mit einem, habe ich mich gefragt. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich komme zu Rudi zum Beispiel und sage ihm, hey Rudi, ich habe richtig depressive Zustände, das und das macht mir Sorgen. Was merkt denn Rudi, was ich dann zu ihm habe? Was habe ich dann zu Rudi, wenn ich zu ihm komme? Vertrauen, genau. Ich weiß, ich kann Rudi vertrauen. Das heißt, wenn ich mich an jemanden wende, dann schafft das Vertrauen. Jetzt lesen wir mal Psalm 62, Vers 9. Ihr Menschen, schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuflucht. Und jetzt vertraut auf ihn alle Zeit. Das heißt, wenn ich mich an Gott wende und ihm ungeschminkt das sage, was mich beschäftigt, dann schafft das Vertrauen zu Gott. Es schafft Vertrauen. Um im Sturm, mitten im Sturm singen zu können, müssen wir lernen, die Realität der Bedrohung auszusprechen. Denn ehrliche Worte öffnen die Tür zu tieferem Vertrauen. Hierzu habe ich eine kleine Geschichte, wo es ja, tatsächlich auch um einen Sturm geht, mitten auf einem Schiff. Und hier lesen wir, vor vielen Jahren kommandierte Kapitän Dee ein Segelschiff, welches von Liverpool nach New York segelte. Auf einer Reise hatte er seine ganze Familie mit an Bord. In einer Nacht, als alles schlief, erhob sich ein heftiger Wirbelwind, der fegte über das Wasser hinweg, stieß an das Schiff und warf es auf die Seite. Alles, was lose war, fiel drunter und drüber. In größtem Schrecken fuhren die Passagiere aus dem Schlaf. Auch das achtjährige Töchterchen des Kapitäns wachte auf von dem Lärm. Was ist denn? Fragte das erschrockene kleine Mädchen. und erzählte ihm, dass ein Wirbelwind das Schiff getroffen habe und große Gefahr sei. »Ist Vater auf dem Deck?« fragte es schnell. »Ja, Vater ist auf dem Deck«, gab man ihr zur Antwort. Da legte sich das Kind ohne Furcht wieder auf sein Kissen und in wenigen Minuten schlief es trotz Sturm und Wellen wieder ruhig ein. Wohlwissend, wie gefährlich die Stürme werden können, war sie sich doch bewusst, mein Vater ist dennoch größer. Der Vater wacht, wie nimmt doch der Gedanke jede Furcht hinweg? Und ist es nicht noch eine unvergleichlich schönere, völligere Beruhigung zu wissen, Jesus wacht? Er wacht wirklich, er wacht jederzeit an jedem Ort. Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht. Hier ist ein Mädchen, das weiß, ich kann meinem Vater vertrauen, denn er wacht über mich. Mitten im Sturm singen zu können, bedeutet, die Realität der Bedrohung auszusprechen. Denn ehrliche Worte öffnen die Tür zu tieferem Vertrauen. Ja, wir wollen noch den letzten Abschnitt vom Psalm 57 anschauen. Wir lesen auch hier nochmal zum Schluss die Worte. Mein Herz ist getrost, oh Gott, mein Herz ist getrost. Ich will singen und spielen. Wach auf, meine Seele, Harfe und Laute, wacht auf, ich will die Morgenröte wecken. Herr, ich will dich preisen unter den Völkern, ich will dir Lob singen unter den Nationen. Denn groß bis zum Himmel ist deine Gnade und deine Treue bis zu den Wolken. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. Das sind die letzten Verse, die David hier schreibt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr das so lest, aber ich habe so das Gefühl, wenn David hier so in dem Loch sitzt, das dunkle Loch wird zum Konzertsaal. Der sagt, Gitarren, los geht's, Schlagzeug, los geht's, Laute, was haben wir noch? Ja, singen etc. Das ganze Konzert soll hier jetzt abgezogen werden. Einfach durchziehen, volle Lotte, Lobpreis Gottes. Ja, das dunkle Loch, in dem David sitzt, das wird hier zum Konzertsaal gemacht. Und das ist doch echt spannend, weil ich mich frage, wie schafft David das? Wie schafft David das in so einer lebensbedrohlichen Situation mit vermeintlichen depressiven Zuständen, zu sagen, komm, wir machen jetzt Konzert für Gott. Wie schafft David das? Und ich glaube, es hat mit diesem Vers hier zu tun. Das ist der Schlüsselvers. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über die ganze Erde sei deine Herrlichkeit. Warum ist das der Schlüsselvers? Ist ganz einfach, dieser Vers wird zweimal genannt. Einmal in Vers 6 und hier am Ende in Vers 12. Da merkt man, das ist so ein bisschen der Refrain dieses Psalms, also dieser Chorus, dass der einfach wiederholt wird. Und ich glaube, David schafft das mit diesem Schlüsselvers. So, wie geht das vonstatten? Wir gucken uns nochmal David an. Ich habe heute wieder auch das Männchen mitgebracht. David geht es eigentlich erstmal nicht gut am Anfang. Warum? Weil David hier in so ein dunkles Loch sich verkriechen muss. Ja, auf der Flucht unter lebensbedrohlichen Situationen. Ja, und er schaut auf seine Umstände und was stellt er fest? Da ist ein böser König Saul, der ihn umbringen möchte und ihn verfolgt. Ja, das sind Davids Umstände gerade. Und man merkt auch, ja, für David, das ist ein großes Problem. Wenn jemand dir nach dem Leben trachtet und die Macht hat, dich umzubringen, dann ist das ein Problem? Da hätte jeder von uns Riesenangst davor. Das ist ein großes Problem. Aber jetzt sehen wir in dem Psalm, dass David es schafft, den Blick auf Gott zu richten. Und das finde ich dann interessant, was David jetzt sagt, nämlich dann diesen Schlüsselvers. Erhebe dich über die Himmel, o Gott, über der ganzen Erde sei deine Herrlichkeit. So, was macht David hier? Ich möchte es mal veranschaulichen, ich muss kurz einen Freiwilligen berufen. Tobi, darf ich dich, nein, du kannst sitzen bleiben, du musst nicht viel machen. Stellt euch mal vor, oder ich sage es jetzt einfach, Tobi, erhebe dich. Tobi, du darfst einmal aufstehen. So, Tobi, darf ich dich fragen, was deine Körpergröße ist? 1,73. So. Also Tobi hat sich jetzt erhoben und er hat eine Körpergröße von 1,73. Das heißt, wir können festhalten, Tobi überragt den Raum hier mit 1,73 Meter. Ja, vom Fußboden bis Kopfende 1,73 Meter. Danke, Tobi, darf sich wieder hinsetzen. Wenn jetzt David sagt, erhebe dich, oh Gott, über die Himmel, wie groß ist dann Gott? Unendlich groß, müsste man sagen. Also ich habe leider verpasst, nochmal nachzuschauen, rein atmosphärisch, wie hoch ist denn unser Himmel? Weiß es jemand auswendig unter den Physikern zufällig? Ich weiß nicht, ob 11.000 irgendwas hatte ich mal im Kopf, aber ich bin jetzt gar nicht sicher, ob das stimmt. Aber sagen wir mal 100 Kilometer, ist wahrscheinlich viel zu wenig. Aber wenn David sagt, erhebe dich über die Himmel, dann müssten wir schon sagen, okay, Gott ist mindestens 100 Kilometer groß. Ja? Das heißt, was David macht, und mir geht es ja jetzt nicht um Zahlen oder die tatsächliche Körpergröße Gottes, sondern was David hier macht, ist, er macht Gott ganz, ganz groß. Er macht ihn so groß, dass es nicht mal auf meine Folie passt. Ja? Gott ganz, ganz groß machen, das ist das, was David tut. Ja, er geht ja sogar noch weiter, er sagt, über der ganzen Erde sei die Herrlichkeit, deine Herrlichkeit. Also Gott, also David geht nicht nur in die Höhe mit Gott, sondern er sagt auch noch über die ganze Erde. Also David geht mit dieser Größe auch noch in die Breite, sodass sie vollumfänglich das ganze Erdenrund umspannt. Und jetzt finde ich interessant, was passiert dann? Auf einmal wird das große Problem, was David vorher hatte, hier zum kleinen Problem. Warum? Weil er Gott größer macht. Und wenn wir uns jetzt trotzdem noch die Situation anschauen, finde ich das immer noch spannend. Warum? Die Umstände haben sich ja nicht verändert. Saul rennt ja immer noch hinter ihm her und will ihn umbringen. David sitzt immer noch in diesem dreckigen Höhlenloch. Also die Umstände haben sich ja nicht geändert. Aber David hat sich verändert. Warum? Weil er Gott groß gemacht hat. Mitten im Sturm singen zu können, bedeutet Gott größer machen als alles andere um uns herum. Gott größer machen als alles um uns herum. Jesaja 41, Vers 10, fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Sei nicht ängstlich, denn ich bin dein Gott. Gott ist größer als alles, was wir uns vorstellen können. Gott umfasst alles, was hier auf der Erde auch nur in irgendeiner Form existiert. Gott ist so viel größer als jegliches Problem, das du jemals haben könntest. Johannes 14, 27 und Matthäus 28 habe ich mal zusammengenommen. Euer Herz erschrecke nicht und fürchte sich nicht und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an das Ende der Weltzeit. Habt keine Angst, ich bin bei euch, sagt er uns. Um im Sturm singen zu können, müssen wir lernen, Gott größer zu machen als alles um uns herum. Denn seine Nähe ist größer als unsere Angst. Ich habe zum Abschluss eine Geschichte von diesem Mann hier. Das hier ist Friedrich Straub und er war Missionar in China. Man muss sagen, er war nicht unbedingt der erfolgreichste unter den Missionaren. Und denkt man sich, weiß nicht, ob ihr von Missionsarbeit ein bisschen mal was gehört habt, aber wenn man Menschen so in diese Situation schenkt, ich habe mal von meinem Lehrer gehört, der war in den Philippinen, hat am Ende des Tages 5 Millionen Euro gekostet. So viel an Spenden und etc. musste aufgebracht werden. Und kleiner Hinweis, ich glaube, er war nur 8 Jahre dort. Ja, unter Krankheitsbedingungen musste er dann zurück und wurde dann Lehrer in Deutschland. Aber man muss sagen, ja, denkt man sich, Missionsarbeit kann manchmal gar nicht so lohnenswert sein, wenn man so rein auf die Zahlen schaut. Und bei ihm, muss man sagen, war es auch nicht allzu erfolgreich. Aber wir lesen von ihm, wie er einmal in die Heimat schrieb: Für mich gibt es nichts anderes mehr als Jesus. Sobald ich auch nur einen Augenblick wegschaue von ihm, so bin ich tief unglücklich. In der Heimat habt ihr vieles, was euch Freude macht, aber hier ist nichts Irdisches, das einen erquicken könnte. Wenn einen Jesus nicht erfreut, dann hat man gar nichts. Zudem ist mein Leib so schwach und den täglichen Anforderungen nicht gewachsen, nur die übernatürliche Kraft Christi hält mich aufrecht. Das ist ein seliges Leben, völlige Abhängigkeit von Jesus. So bin ich unendlich glücklich in ihm, trotz aller Schwierigkeiten, und ich habe nicht die geringste Sorge Tag für Tag. Es wäre eine Schande, wenn ich über etwas klagen wollte. Seine Gnade reicht aus für mich, und er ersetzt allen Mangel durch seine Gegenwart in meinem Herzen. Ich preise ihn für die Vergangenheit und vertraue ihm für Gegenwart und Zukunft. Körperlich noch schwach und elend befand er sich ohne besondere Pflege im englischen Missionshaus. In seinem Herzen aber waren Frieden und Freude im Herrn. Er schrieb: Mir geht es nach außen schwer, denn es ist nicht leicht, im fremden Land unter fremden Leuten krank zu liegen. Nach innen aber geht es mir herrlich. Friede und Freude sind unverändert, denn Jesus verändert sich nicht. Und gerade in diesen Tagen, nicht auf der Höhe seines großen missionarischen Erfolges, dichtete Traub das unvergleichlich glaubensstärkende und erquickende Lied: Jesus lebet, Jesus siegt. Hier ist ein Mann, der singen konnte mitten im Sturm, der ein Lied verfasst hat mitten im Sturm, als es ihm gar nicht gut ging. Warum? Weil er Gott größer gemacht hat als seine Bedrohung, seine Probleme um ihn herum. Mitten im Sturm singen zu können bedeutet, Gott größer machen als alles um uns herum, denn seine Nähe ist größer als unsere Angst. Ich möchte zum Schluss nochmal die Punkte zusammenfassen. Wir haben als erstes festgehalten, um singen zu können mitten im Sturm, gilt es, den Schutz bei Gott suchen, hat höchste Priorität, denn bei ihm finden wir wahren Wert und Geborgenheit. Der zweite Punkt war, die Realität der Bedrohung aussprechen, denn ehrliche Worte öffnen die Tür zu tieferem Vertrauen. Und der dritte Punkt, Gott größer machen als alles um uns herum, denn seine Nähe ist größer als unsere Angst. Amen.